Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ja, herzlich willkommen am blauen Sofa, herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Andrea Wolf, Oliver Lobrecht. Wir werden über zwei Bücher reden, die, und das muss man auch mal sagen, weil es ist nicht der Standard, wunderbar von den Verlagen gemacht worden sind, beide. Das eine Buch sehr aufwendig, das ist das Buch von Andrea Wolf zusammen mit Lilian Melcher, Die Abenteuer des Alexander von Humboldt, erschienen bei Bertelsmann. Und der andere Kosmos, 70 Texte, 70 Orte, 70 Jahre, herausgegeben von Oliver Lubrich und Thomas Nährlich. Das sind Texte von Alexander Humboldt. Ich stelle Ihnen die beiden, weil ich mal davon ausgehe, dass Sie sie nicht aus dem FF oder persönlich kennen, kurz vor. Andrea Wolf wurde in Indien geboren, wuchs in Deutschland auf, arbeitet seit vielen Jahren in London, hat Designgeschichte studiert und sich international einen Namen als Sachbuchautorin und Journalistin gemacht, wurde mit einer Vielzahl internationaler Preise ausgezeichnet. Von dem Buch haben Sie mit Sicherheit gehört, wenn Sie es nicht sogar selber gelesen haben. Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur, ein weltweiter Bestseller, vielfach ausgezeichnet. Und jetzt eben das neue Buch, das sie zusammen mit der New Yorker Illustratorin Lilian Melcher geschrieben hat, Die Abenteuer des Alexander von Humboldt. Oliver Lubrich, Jahrgang 1970, studierte Literaturwissenschaft in Berlin, Saint-Étienne und Berkeley, war dann an der FU in Berlin Professor, hat verschiedene Gastprofessuren unter anderem in Chicago und São Paulo gehabt und ist seit 2011 Professor für Komparatistik an der Universität Bern und hat sich seit vielen, vielen Jahren mit Alexander von Humboldt beschäftigt. So, jetzt wissen Sie ungefähr, mit wem Sie es zu tun haben. Frau Wolf, fangen wir mal mit Ihrem Buch an. Wie würden Sie das Buch bezeichnen? Was für ein Genre ist das?
Ja, das war ein ganz großes Problem. Es wird immer gerne Graphic Novel genannt. Wir haben uns dagegen entschieden, weil es also einmal das Wort Novel, man denkt dann, dass es irgendwie ein Roman ist. Ja. Alles in diesem Buch ist, beruht auf Fakten, ist historisch korrekt. Wir nennen das im Moment eine illustrierte Entdeckungsreise. Also das ist ein Buch über Alexander von Humboldt, was aber inspiriert ist von Humboldts eigenen Zeichnungen, Skizzen, Pflanzenproben, seine Tagebuchseiten, seine Zeichnungen sind auf fast jeder Seite zu sehen und er läuft durch seine eigenen Zeichnungen durch und erzählt uns erzählt uns über sein Abenteuer, seine 5 Jahre in Südamerika.
Hätten Sie was dagegen, wenn man Science Comic nennt?
Also ich sag mal so, ich habe immer so ein bisschen das Problem mit dem Wort Comic, einfach deshalb, weil es, nicht weil ich Probleme mit Comics habe, ich lese Comics sehr gerne, aber das schreckt dann die ältere Generation ganz gerne ab und ich hoffe, dass das ein Buch ist für alle Generationen, also für jung und für alt, also die Leser, die sonst so die klassische historische Biografie lesen, sollten das eigentlich auch genießen können, weil es eben voll mit den alten originalen Dokumenten als Collagen sind.
War das für Sie der Ausgangspunkt, überhaupt so ein Buch zu machen? Weil ich meine, Sie haben eine super erfolgreiche, international erfolgreiche Biografie geschrieben. Eigentlich denkt man, okay, wahrscheinlich wendet sie sich jetzt dem nächsten Thema zu.
Ja, das Problem mit Humboldt ist, weil Humboldt in so vielen Disziplinen unterwegs ist, dass man gerne immer weitermacht. Aber das ist jetzt auch das Letzte. Aber der Grund dafür war wirklich, was mir ganz wichtig an Humboldt war, ist, dass Humboldt die Kunst und die Wissenschaft zusammenbringt. Zwei Themen, die heute so stark voneinander ferngehalten werden. Und es ist für mich fast wie so eine Hommage an Humboldt, indem ich in diesem Buch versuche, die Kunst und die Wissenschaft zusammenzubringen. Also die Dichtkunst und die Wissenschaft, das nicht alles voneinander zu trennen. Und das war in der Erfindung der Natur, in dieser klassischen Biografie, nicht so möglich. Und dazu kommt auch, dass die legendären Südamerika-Tagebücher erst Ende 2013 von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gekauft worden sind. Die waren vorher im Privatbesitz, sodass das Buch auch vorher gar nicht möglich gewesen wäre. Also die sind im Grunde genommen, die Tagebücher waren erst verfügbar, als das Manuskript für die Erfindung der Natur schon fast fertig war. Und die sind so visuell und so, also die knallen in den Augen, diese Tagebücher, da musste ich noch mal was mitmachen.
Also wenn man es übertragen würde auf heute, wäre Humboldt jemand, der bei Instagram, bei Facebook, wahrscheinlich was seine Politik angeht, bei Twitter auch noch unterwegs wäre. Multimedial, der würde Fernsehen machen, Radio machen, schreiben, der würde alles machen.
Wahrscheinlich, ja.
Warum ist der, Herr Lubich, warum ist der so ein multimedialer Mensch?
Also Alexander von Humboldt hat sich nicht nur extrem offen der Welt ausgesetzt, der war permanent unterwegs in Europa, in Asien, in Amerika, sondern er hat auch in diversen Wissenschaften geforscht, vor allem kreativ verschiedene Wissenschaften miteinander zu verbinden versucht, was wir heute Geistes- und Naturwissenschaften nennen, in einen wirklich kreativen Dialog gebracht. Und dazu gehört immer auch, dass er nicht nur Wissenschaftler ist und Schriftsteller, der seine Erkenntnisse auch öffentlichkeitswirksam vermitteln konnte, sondern er war auch Künstler. Genau. Also er war ein Meister des Wortes, der Texte, aber eben auch der Grafiken. Er hat Infografiken produziert, er hat gezeichnet im Feld.
Ja, der ist im Grunde genommen eigentlich der Vater der Infografiken.
Genau, ne? Ja. Also die Isothermenlinien oder das Gebirgsprofil des Chimborazo. Und als solchen entdecken wir ihn heute wieder, als einen wirklich multimedialen Intellektuellen.
Ihr Buch, das müssen wir vielleicht auch kurz erklären, versammelt verschiedene Texte, jeder Text an einem anderen Ort, aus einem anderen Jahr, zu einem anderen Thema. Wie ist das möglich?
Ja, das haben wir uns auch gefragt. Wir kennen Alexander von Humboldt ja als so eine mythische Figur. Der Name ist unglaublich bekannt und alles Mögliche wurde und wird nach ihm benannt. Aber lange Zeit waren die Texte Humboldts kaum oder allenfalls gekürzt verfügbar in Deutschland. Das ändert sich jetzt seit einigen Jahren. Aber sozusagen ein ganzer Bereich war noch unterhalb des Radars der Öffentlichkeit, aber auch der Humboldt-Forschung zum Teil, nämlich seine Aufsätze, Artikel und Essays, die er zeitlebens in Zeitschriften und Zeitungen in aller Welt publiziert hat. Die haben wir gesammelt und dann haben wir ein Spiel gespielt. Mein Kollege Thomas Nährlich und ich haben uns überlegt, ist es möglich für die 70 Jahre, in denen Humboldt publizierte, für jedes Jahr einen anderen Text, der an einem anderen Ort erschienen ist, zu finden und daraus das Prinzip dieser Auswahl herzustellen. Das geht tatsächlich auf. Und unsere Vermutung wäre, wahrscheinlich geht das mit keinem anderen Autor, dass er in 7 Jahrzehnten dermaßen international publizistisch aktiv war.
Frau Wulff, Sie kennen wahrscheinlich, also es ist jetzt unfair, Sie nach dem Buch zu fragen, weil es ist ja erst vor 2 Tagen erschienen, Sie können es noch gar nicht gelesen haben, aber Sie wissen natürlich über diese Texte. Viele dieser Texte sind wahrscheinlich auch für Sie neu, oder?
Ja, also dazu muss man sagen, also selbst als Humboldt-Expertin, man ist niemals ein Humboldt-Experte, weil man gar nicht alles lesen kann, was Humboldt geschrieben hat. Humboldt ist selber immer sehr konfus darüber gewesen, was er wann selber veröffentlicht hat. Humboldt hat 50.000 Briefe geschrieben, 100.000 Briefe zurückgekriegt. Also die habe ich nicht alle gelesen. Und ja, deshalb ist das das Tolle an der Humboldt-Forschung. Man wundert sich immer wieder, dass doch wieder noch ein neues Buch rauskommt. Und denkt, kenne ich gar nicht, die Sachen, die da drin sind.
Sollte man vielleicht mal erwähnen, die Gesamtausgabe jetzt, die erste der sogenannten unselbstständigen Schriften, also die Humboldt also nicht selber veröffentlicht hat, sondern die veröffentlicht worden sind in Zeitungen, in anderen Büchern und so weiter. 10 Bände sind jetzt auch erschienen.
Das kommt im DTV im Sommer und das war die Idee sozusagen. Wir kennen Humboldt als Autor des Kosmos, die ganze Welt in einem Buch. Und dies ist gewissermaßen der andere Kosmos, er beschreibt die ganze Welt in 1000 Schriften. Also wie ein Mosaik, facettenreich und im Grunde auch viel leichter zugänglich, nicht wahr? Das ist viel populärer, viel öffentlicher, viel stärker vermittelnd auch in Tageszeitungen erschienen, zum Teil New York Times, Neue Züricher Zeitung und so weiter. Das ist wirklich Wissenschaft für die Öffentlichkeit.
Wie haben Sie mit der Grafikerin, sage ich jetzt mal, oder Designerin,
Illustratorin,
wie haben Sie mit der zusammengearbeitet? Weil ich stelle mir das sehr schwer vor. Sie hatten die Originale, Sie mussten eine eigene Bildsprache finden, Sie wollten aber auch die Originale abbilden. Wie macht man das?
Also das Buch ist wirklich ein Gemeinschaftswerk. Ich habe so eine Art Storyboard geschrieben, also jede Szene beschrieben, Bildunterschriften, Dialoge. Dann habe ich die Dokumente rausgesucht, die irgendwie dazu passen konnten, also Tagebuchseiten, Pflanzenproben, Humboldts Kupferstiche, und dann haben Lillian und ich nebeneinander gesessen und jede Szene durchgesprochen. Sie hat grobe Skizzen gemacht und dann ist das immer hin und her gegangen. Zum Glück Also wir, ich lebe ja Internet. In London, ja, ich lebe in London, Lillian lebt in New York. Das haben wir sehr viel über Skype gemacht, mit Seiten hochhalten und hier so, aber Humboldt ist im Grunde genommen, und das ist ganz wichtig, Humboldt ist der dritte Mitarbeiter in diesem Buch. Seine Humboldts Tagebuchseiten und seine Notizen sind wie mehrschichtige Collagen seiner Ideen. Also er klebt immer wieder neue Zettel drauf, und das sind Dinge gewesen, die dann zur Inspiration für Lillians Bildsprache geworden sind. Also ja, das ist ganz viel mit Zettelcollagen drin. Wenn Humboldt zum Beispiel über seine Experimente schreibt, dann hat er so ein Raster, wo er das zeichnet. Das ist auch immer, wenn er experimentiert in diesem Buch, ist das auch in diesem Rasterverfahren eingetragen. Also er, seine eigene Bildsprache hat die Bildsprache dieses Buches auch beeinflusst.
Wir können ja mal uns ein paar Bilder vielleicht aus dem Buch anschauen. Vielleicht kriegen wir mal ein Bild auf dem Monitor, weil wir müssen es natürlich selber sehen. Noch nicht? Gut. Hinter uns ist eins, aber das können wir jetzt schlecht sehen.
Ja, ich weiß. Ach so, das ist sehr pixelated, ne?
Das ist sehr pixelig, ja.
Das sieht schon besser aus sonst.
Also im Buch ist es scharf.
Ja, aber wirklich.
Das ist die Fahrt über den Orinoco, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja.
Diese Szene. Wollen Sie was dazu sagen?
Ja, also das, was Sie sehen können, da ist ja der Orinoco sonst etwas besser gezeichnet, nicht in so großen Pixeln. Der Orinoco selber besteht aus den Tagebuchseiten, die Humboldt geschrieben hat am Orinoco, inklusive den Fischen, die sie dort gezeichnet haben. Und eine meiner Lieblingsszenen ist hier, Sie sehen Humboldt im Fluss mit seinem Tagebuch in der Hand. Da springt er in den Fluss durch den Wasserfleck auf seiner Tagebuchseite, die entstanden ist beim Schiffbruch auf dem Orinoco.
Das heißt, Sie verweben auch ein bisschen, eigentlich mit der ersten Szene schon im Buch, Sie verweben ein bisschen die Zeiten. Damals, heute, und dadurch kriegt das natürlich eine große, also für mich jedenfalls beim Lesen, eine große Aktualität.
Also was wir versucht haben, ist, es gibt einmal den Humboldt in seinen 30er Jahren, der durch Südamerika reist von 1799 bis 1804. Dann gibt es den alten Humboldt, der 85 Jahre alt ist, immer schwarz-weiß gezeichnet, der sozusagen reinguckt in sein Leben und es
kommentiert,
rückschauend hält. Und dann haben wir... manchmal lassen wir ihn auch sozusagen vorausschauen. Also man konnte so mit den Erzählebenen ein bisschen spielen, was man natürlich in einer normalen Biografie nicht machen kann. Aber ich muss immer wieder betonen, es ist nichts ausgedacht in dem Buch. Die Dialoge sind natürlich, also die habe ich geschrieben, aber es sind keine Sachen, die Humboldt nicht gesagt hätte. Also es gibt
sind ja zum Teil auch direkte Zitate.
Ja, sind da teilweise direkte Zitate und aber kleinste Kleinigkeiten. Zum Beispiel gibt es das Gerücht, er klettert dreimal auf den Pichincha-Vulkan und dann fängt die Erde an zu beben in Quito. Und dann gibt es das Gerücht in Quito, dass Humboldt Schießpulver in den Vulkan geschmissen hat, um den Vulkan wieder zum Ausbruch zu bringen. Diese ganzen Kleinigkeiten sind dann in diesem Buch, wo dann haben wir halt die Dienstboten, die darüber sprechen zum Beispiel.
Was ich mich gefragt habe, ein Mann, der, man hat das Gefühl, permanent unterwegs ist, was nicht ganz stimmt, aber er ist jedenfalls sehr viel, sehr weit unterwegs gewesen. Er hat Sachen gemacht, die vor ihm noch nie jemand gemacht hat. Er hat wirklich abenteuerliche Sachen gemacht, die extrem viel Kondition und auch Mut erfordern. Was ist das Zentrum dieses Menschen? Wo hat der seine Heimat? Weil der muss ja auch irgendwo mal sozusagen in sich zur Ruhe kommen. Was ist das? Was ist dieser Kern?
Warum Ruhe? Ich glaube, Humboldt hätte sich selbst wahrscheinlich eher mit dem Begriff der Unruhe beschrieben, also mit der permanenten Neugier. Ich glaube, das ist, was ihn so faszinierend macht. Auch, dass wir ihn eigentlich nicht genau greifen können. Es ist ein deutsch-französischer Autor, der über die spanischen Kolonien in Amerika schreibt. Also er ist auch national nicht vereinnahmbar, sondern wirklich ein internationaler, sehr facettenreicher Autor. Und in diesen kleineren Texten, die er permanent lanciert hat in Zeitungen, in Zeitschriften, können wir das auch nachvollziehen. Er publiziert in Bogota und in St. Petersburg. Ja. Seine Texte wandern sogar nach Bombay und nach Südafrika. Also er ist überall und aber nirgends quasi zu Hause, könnte man sagen.
Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, weil die Deutschen kennen Humboldt natürlich so als Entdeckungsreisenden, als Naturforscher. Aber was ganz wichtig an Humboldt ist, dass Humboldt hat sich als Weltbürger gesehen. Und Humboldt war der berühmteste Wissenschaftler seiner Zeit. Sein 100. Geburtstag ist überall in der Welt gefeiert worden. Also wirklich überall. Von Moskau nach Melbourne.
Und zwar groß.
Groß. 25.000 Menschen sind durch Manhattan marschiert zum Beispiel. Also die Welt hat Humboldt gefeiert.
Und er ist ja bis heute in Lateinamerika zum Beispiel ein Riesenstar. Also ich würde mal so weit gehen und sagen, wahrscheinlich der bekannteste Deutsche in Lateinamerika.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da vorhin kurz drüber geredet. Also Sie sind auf Humboldt in Venezuela gestoßen. Bei mir war das mein Agent, der in Venezuela aufgewachsen ist. Als Kind mit den spannenden Geschichten von Alexander von Humboldt, mit den Zitteraalen und auf dem Orinoco. Wenn man durch Lateinamerika reist, dann kennt wirklich jedes Kind Alexander von Humboldt.
Das aber ist es liegt auch vielleicht eine Gefahr in dieser Bekanntheit und in diesem Feiern, wenn ich das sagen darf. Humboldt ist lange Zeit wirklich mehr gefeiert worden als gelesen, könnte man sagen. Ich würde sagen, vielleicht ist es an der Zeit, dass man das umkehrt, weniger feiern, mehr lesen. Echt? Also man hat immer diese mythische Figur vor Augen und die Texte oder auch die Kunstwerke Humboldts sind dahinter zurückgetreten. Ich glaube, das ändert sich jetzt.
Würden Sie so weit gehen, gerade jetzt auch durch das Lesen der Texte, die ja erschienen sind, auch durch Ihre Biografie, zu sagen, Humboldt ist eigentlich der Vater oder der Vordenker, obwohl es das damals noch nicht gab, der ökologischen Bewegung?
Also ich würde das auf jeden Fall sagen. Also Humboldt warnt vom Menschen verursachten Klimawandels. Humboldt beschreibt die Erde als ein zusammenhängendes Ganzes, als einen lebendigen Organismus. Also das ist der Grund zum Beispiel gewesen, warum ich meine Biografie die Erfindung der Natur genannt habe. Er hat natürlich nicht die Natur erfunden, sondern ein Konzept der Natur, was heute immer noch unser Denken beeinflusst, nämlich die Natur als ein Web of Life, als ein Netz des
Lebens. Die Verwobenheit
des Lebens.
Alles ist Wechselwirkung, ist das berühmte Zitat. Nicht? Also wirklich integrativ zu verstehen, was hat Abholzung in Sibirien mit dem Einsatz von Leibeigenen in der Landwirtschaft zu tun oder mit Ineffizienz im Bergbau und so weiter. Wie ändert sich dadurch die Niederschlagsmenge? Wie entsteht ein menschengemachter Klimawandel überregional und langfristig? Also auf diese Ideen muss man erst einmal kommen unter den Bedingungen seiner Zeit und gegen Widerstände. Nicht?
Also man muss sich so ein bisschen vorstellen, also Humboldt sieht die Natur als eine globale Kraft zu einer Zeit, als andere Wissenschaftler Pflanzen klassifiziert haben, also die in kleine taxonomische Einheiten runter in ein rigides System eingefärbt haben. Da hat Humboldt gesagt, nee, alles zusammen. Wir gucken von hier, von den Anden, von den alpinen Pflanzen, die ich hier auf dem Chimborazo sehe, die erinnern mich an die Pflanzen, die ich in den Alpen, in der Schweiz gesehen habe und in den Pyrenäen. Diesen Schritt muss man erstmal nachvollziehen.
Das machen Sie in Ihrem Buch ja auch klar. Das funktioniert ja nur, heute würde man sagen, wenn man eine gute Suchmaschine hat, mit Blick auf Humboldt, wenn man ein extrem gutes Gedächtnis hat, zum Beispiel für Formen von Blättern. Weil man muss ja erst mal die Idee haben, dieses Blatt habe ich doch so ähnlich in den Alpen schon mal gesehen. Und das zeichnet Humboldt aus, dass er dieses Gedächtnis hat.
Ja, ja. Also Humboldt hat ein Gedächtnis gehabt, was... Also es ist wirklich... Aber dazu muss man sagen, Humboldt hat auch ein unglaublich gutes System gehabt, seine Informationen aufzubewahren. Und zwar hatte der, die gibt es auch heute noch, Umschläge. Da hat er unter Themen in die Umschläge was reinsortiert. Seiten von Büchern hat er ausgerissen, Briefe von Kollegen. Die Umschläge kamen dann in Kästen rein. Wenn er dann was Neues geschrieben hat, hat er diese Umschläge einfach umsortiert und unter einem neuen Großthema in eine andere Box getan. Also der hat das auch ganz schlau gemacht. Also gab ja noch keine Computer, aber so ein bisschen Hypertext ist in seinen Dokumenten.
Ist jetzt was für Insider, aber erinnert ein bisschen an Luhmann und seinen Zettelkasten. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, durchaus.
Sie wollten dazu noch was sagen, glaube ich.
Ja, es ist so faszinierend, nicht wahr, dieser fortwährend vergleichende Blick im globalen Maßstab, den Humboldt hat. Wenn er auf den Chimborazo steigt, fällt ihm an einer bestimmten Höhe ein, jetzt ist es hier exakt so warm oder kalt wie in Lüneburg. Und wenn er mexikanische Pyramiden betrachtet, vergleicht er sie mit ägyptischen. Wenn er Kunstwerke der Azteken sieht, werden sie mit griechisch-römischer Kultur in Beziehung gesetzt. Also permanent die Dinge in Relation, in Wechselbeziehung zueinander setzen. Davon können wir viel lernen, nicht nur ökologisch, sondern auch politisch.
Das Interessante ist doch, dass zur Zeit von Humboldt, wie auch heute eigentlich, die Wissenschaften sich eher auf sich selber konzentriert haben und versucht haben, ihre Disziplin überhaupt erstmal genau abzustecken und von anderen Disziplinen zu unterscheiden. Und Humboldt ist völlig quer dazu.
Und das ist das Faszinierende, wenn man wirklich chronologisch betrachtet, was Humboldt in den 70 Jahren seiner Tätigkeit publiziert hat, dann sehen wir, dass es ein Missverständnis wäre zu sagen, er ist der letzte Universalist, der immer noch alles mit allem zusammenführt. Im Gegenteil, er qualifiziert sich sehr disziplinär in seiner Jugend und gelangt dann durch die amerikanische Reise dazu, dass er merkt, um diese fremde Natur und Kultur der Tropen zu bewältigen, muss ich über die Grenzen hinausdenken und verschiedene Wissensformen wieder zusammenführen. Und das macht ihn unglaublich modern. Er ist kein Relikt der Renaissance, sondern im Gegenteil einer der frühen postdisziplinären modernen Denker.
Woher kommt seine politische Haltung? Die spielt ja auch bei Ihnen eine große Rolle.
Ja, also Humboldt ist wirklich ein Kind der Aufklärung. Also Humboldt ist geboren 1769, das gleiche Jahr wie Napoleon. Er wächst also auf mit den Ideen, also er ist 20 Jahre alt, als die Französische Revolution passiert, und reist dann nach Südamerika. Das allererste, was er sieht, ist ein Sklavenmarkt in Cumana, im heutigen Venezuela. Das macht ihn zu einem lebenslangen Gegner der Sklaverei. Während er durch Lateinamerika reist, sieht er immer wieder, wie die Spanier die indigenen Völker behandeln, wie sie die Sklaven behandeln, wie die Missionare der katholischen Kirche die indigenen Völker behandeln. Und schreibt da sehr, sehr kritisch und öffentlich auch drüber und geht ja zum Beispiel auch auf dem Rückweg von Südamerika, hält er in Washington D.C. an, um die Gründungsväter der amerikanischen Nation, der amerikanischen Revolution kennenzulernen. Also Humboldt, aber dann auf der anderen Seite ist er auch der Kammerherr des preußischen Königs. Also er hat immer so das eine Bein da drin und das andere Bein da drin. Also es ist immer sehr, sehr diplomatisch, würde ich sagen.
Ja, und selbst als Kind der Aufklärung, wenn man an die amerikanische Verfassung denkt, es gab genug aufgeklärte Weiße in Amerika, die für die Sklaverei waren. Also das alleine macht es ja noch nicht. Da muss ja noch ein anderes Moment dazukommen.
Ja, es ist wie Andrea Wolf sagt, er ist durchaus ja auch in einer prekären Situation als Kammerherr oder auch in seiner russischen Reise, die zweite große Reise, wird vom Zaren finanziert und Humboldt muss versprechen, kein politisches Wort zu publizieren über die sozialen Bedingungen im Zarenreich. Also er muss auch Kompromisse eingehen. Andererseits kann er, je berühmter er wird, sein symbolisches Kapital einsetzen, um sich zu engagieren. Für die Emanzipation der Juden, gegen die Sklaverei, gegen den Kolonialismus und sogar im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Es erscheinen seine Texte eben in Zeitungen, durch die er eingreift, also als öffentlicher Intellektueller Stellung bezieht und für seine Anliegen sich stark macht.
Was ja heute zumindest für deutsche Intellektuelle, in England ist das ein bisschen anders, aber für deutsche Intellektuelle auch eher die Ausnahme ist, öffentlich einzugreifen.
Eben.
Also den öffentlichen Intellektuellen oder die öffentliche Intellektuelle gibt es ja in Deutschland kaum noch.
Genau.
Und das könnte man sich also auch eine Scheibe abschneiden. Was waren für Sie selber beim Schreiben des Buches, beim nochmaligen Durchgehen und Entwickeln, was war für Sie selber denn das Highlight? An welchem Punkt haben Sie gedacht, jetzt habe ich noch mal richtig selber was dazugelernt?
Also das Highlight war für mich wirklich die 4000 Tagebuchseiten durchzugehen. Und zwar nicht inhaltlich, sondern visuell. Also mal eine ganz andere Art der Recherche zu machen. Was finde ich auf diesen Seiten? Was kann ich von diesen Zeichnungen lernen? Die kleinen Affen, dann haben wir seine ganzen Berechnungen, dann haben wir Pflanzen, dann haben wir das Zelt, was sie in den Anden benutzt haben, mit den Blättern, die wie Dachziegeln da drauf lagen. Das war nochmal, also ich hatte eigentlich gedacht, mit der Erfindung der Natur habe ich also die Recherche habe ich abgeschlossen. Und dann kamen aber noch mal ganz viele Sachen. Also Lillian, die Illustratorin, ist also auch genauso nerdy, wie ich das bin, die dann sagte, ja, in der Erfindung der Natur schreibst du, Humboldt maß die Höhe des Berges mit dem Barometer. Ja, wie hält er denn das Barometer?
Wie sieht das aus genau?
Wie sieht denn das genau aus? Also da fängt man, oder in der Erfindung der Natur konnte ich schreiben, sie trafen die indigenen Völker am Orinoco und die Körper waren bemalt. Ja, wie waren die denn bemalt? das Kreuz des Süden, also das Sternbild, sank auf dem Weg von Ecuador nach Mexiko immer weiter in den Horizont. Wie sieht denn das aus, wenn es immer weiter in den Horizont abdeckt? Also das war nochmal eine ganz neue Art der Recherche, die mir wahnsinnig viel Spaß gebracht hat.
Das heißt, Sie haben richtig auch forschen müssen.
Oh ja, ja, ja. Ja, aber das ist natürlich das, was einem als Historiker eigentlich am meisten Spaß bringt. Also dieses Rumwühlen in Archiven und natürlich auch auf Reisen gehen. Also was ganz wichtig, ich bin ja viel Humboldts Fußstapfen durch Südamerika gefolgt und das war ganz wichtig für dieses Buch. Also ich habe im Grunde genommen Lillian meinen riesengroßen Stapel Fotos rübergeschickt und das ist die Hütte auf dem Antisana, wo Humboldt die Nacht verbracht hat, auf 4000 Meter Höhe, da war ich, die hatte ich von draußen fotografiert, von drinnen fotografiert, das konnte Lillian dann alles
benutzen. Und Sie sind sich sicher, dass es dieselbe Hütte ist?
Ja.
Das habe ich mich nämlich immer gefragt.
Nein, nein, das war die Hütte. Das war die Hütte.
Wie können Sie das sagen?
Weil Humboldt die beschreibt, weil die Hütte, weil man nachvollziehen kann, wem die Hütte gehört hat. Und er hat damals gesagt, das ist die Wohnung von so und so. Also das kann man genau nachvollziehen.
Herr Lohig, möchte ich Sie auch zum Abschluss noch fragen, was ist das, was Sie bei diesen 70 Texten, 70 Jahren für sich völlig neu entdeckt haben?
Also es ist die pure Menge und Vielfalt und Internationalität und der Formenreichtum dieser Texte, aber es sind auch viele einzelne Funde, die man machen kann. Es ist wirklich eine Wundertüte, diese Sammlung von Humboldts Essays. Sein allererster Text, den er mit 19 publiziert, über einen ostindischen Giftbaum und dessen Nutzung als Pfeilgift gegen die Holländer. Oder der Lebenslauf, den er als junger Mann für den spanischen König geschrieben hat, so wie man auch heute noch Lebensläufe schreibt, wenn man sich irgendwo bewirbt. Oder der erste Bericht von seiner amerikanischen Reise. Und auch ganz bewegende Zeugnisse, zum Beispiel ein kurzer Text, der auf Hebräisch erschien, in dem Humboldt im Prinzip seine Solidarität mit dem, Zitat, verfolgten und entrechteten Volk erklärt. Also ganz bewegend, wie er wirklich auch gegen Widerstände in seiner Zeit sich für die Juden einsetzt in diesem Fall. Also viele solcher Texte und noch mehr findet man in der Sammlung.
Zwei wunderbare Bücher, Der andere Kosmos, 70 Texte, 70 Orte, 70 Jahre, 1789 bis 1859, herausgegeben von Oliver Lubrich und von Andrea Wulff, zusammen mit Lillian Melcher, Die Abenteuer des Alexander von Humboldt, erschienen bei Bertelsmann. Zwei wunderbare Bücher, übrigens mindestens mal das Buch von Frau Wulff, bestens geeignet für Jugendliche. Nur mal so nebenbei, falls Sie auf die Idee kommen sollten, Bücher auch mal zu verschenken. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und hier auf dem blauen Sofa bei Deutschlandradio Kultur im Internet geht's unter dasblauesofa.zdf.de und dreisat.de/Buchmesse weiter mit Jean Ziegler im Gespräch mit Susanne Biedenkopf. Viel Spaß!